Ja, herzlich willkommen zum dritten und letzten Vortrag hier in diesem Blog, Foskes 2023, Freitag, also der dritte Tag hier auf der Konferenz. Wir haben schon viel gehört und ich freue mich jetzt auf den Vortrag von Michael Kreil. Der Michael ist Datenjournalist, wir hören sich ja gleich, was dahinter steckt, und ist im SWR-Data-Team aktiv, hören wir sicher auch was noch dazu. Und er hat den Vortrag mit dem Sebastian Vollenheim eingereicht und der ist hier auch im Publikum gleich bei den Question Answers mit dabei. Wir werden jetzt etwas über Versa-Tiles, die ihr frei zur Verfügung stellt, und Vektor-Tiles generiert und hören die Hintergründe zu diesem Projekt. Viel Spaß.
Dankeschön. Schönen guten Tag, Michael Kreil, Sebastian Vollenhals. Wir sind alte Weggefährten, haben auch für andere Medien gearbeitet. Wir sind Datenjournalisten. Datenjournalisten haben sich darauf spezialisiert, Daten auszuwerten, zu visualisieren, Zusammenhänge drin darzustellen und zu erklären. Klassischerweise braucht man im Datenjournalismus viel Karten. Wir haben hier, was weiß ich, Wahlergebnisse zur Deutschen Bahn, Vorratsdatenspeicherung, Windradabstände und so weiter. Ich würde sagen, gefühlt jede zweite datenjournalistische Geschichte, die wir machen, braucht eine Karte. Und man muss dann jedes Mal von Neuem sich überlegen, wie mache ich denn das jetzt mit den Karten? Grundsätzlich hat man ja mal zwei Wege. Entweder einkaufen, kostet viel Geld, oder selber machen und das kostet viel Nerven. Das kennen sicherlich einige von euch. Was heißt das mit dem viel Geld? Na, so ein klassisches Beispielszenario: Wenn wir jetzt eine Geschichte veröffentlichen und 1 Million Nutzerinnen und Nutzer kommen da drauf, und sagen wir mal, im Durchschnitt werden 10 Kacheln runtergeladen, weil nicht alle dann die Karten auch mal benutzen, sondern nur dran vorbeiscrollen. Und sagen wir mal, eine Kartenkachel ist ungefähr 100 Kilobyte, dann sind dann 1 Million Benutzer ungefähr 1 Terabyte Traffic. Und ich habe jetzt mal Zahlen ohne Gewähr einfach mal bei den unterschiedlichen Plattformen eingegeben, bei diesem Nutzungsszenario, was mich das kosten würde. Bei Mapbox wäre ich bei 2.800 Euro. Wenn ich das selber bauen würde und dann beispielsweise in einem Google CDN veröffentlichen würde, wären es nur noch 75 Euro. BunnyNet ist ein Anbieter aus der Slowakei, der kostet noch 10 Euro. Und wenn wir das auf Hetzner machen, sind wir bei 1,19 Euro. So. Und das meine ich, wenn wir von Kosten sprechen, insbesondere wenn halt die Veröffentlichung einer Geschichte 2.800 Euro kostet, dann ist das viel mehr Geld, als wir dann eigentlich als Datenjournalisten als Budget hatten, um diese Geschichte zu recherchieren. Wir kamen dann auf die Idee, Versa-Tiles zu starten. Also wir bauen jetzt sozusagen aus OpenStreetMap selber Vektorkartenkacheln, bauen eine eigene Infrastruktur auf. Die Idee ist, man generiert irgendwie aus OpenStreetMap die Vektorkacheln, packt sie dann irgendwie auf einen Server und dann macht man vorne noch ein Frontend dran und dann ab dafür. So, wenn man dann aber sich das mal in die Details anschaut, wird man feststellen, es ist dann doch nochmal ein bisschen komplizierter. Und wir haben dann im Prinzip so eine Art 5-Stufen-System, wie aus OpenStreetMap-Daten, das dann zum Schluss in der Webseite dargestellt wird, aufgebaut. Die 5 Teile sind: Der erste ist der Generator. Das heißt, aus OpenStreetMap-Daten werden die Vektorkartenkacheln generiert. Da setzen wir momentan auf Tilemaker, insbesondere auf den Fork von der Geofabrik. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben jetzt gestern im Vortrag von Jochen Topf gesehen, dass sich bei OSM to PGSQL noch ganz viel tut. Das wird nochmal ganz interessant. Als Schema haben wir nicht auf OpenMapTiles gesetzt, sondern auf Shortbread. Auch einen riesigen Dank an die Geofabrik. OpenMapTiles ist eine Spezifikation, wie sozusagen eine einzelne Vektorkartenkachel aufgebaut sein soll. Leider heißt es OpenMapTiles, ist aber nicht so open, wie wir es gerne hätten. Shortbread ist CC0. Vielen Dank. Und der Generator, den lassen wir so vielleicht einmal im Monat durchlaufen. Der auf so einer 256 Gigabyte RAM Virtual Machine, und dann kommt eine Planet.mb-Tiles raus bis Level 14. Kann man sich auch runterladen unter download.versatiles.org im Shortbread-Schema. Zweite Teil ist ein Converter. Die mb-Tiles-Datei, in der die ganzen Kartenkacheln vorgerendert drin liegen, ist in einer SQLite-Datenbank. Und das ist extrem schwierig, wenn ich das in irgendeiner Serverinfrastruktur verwenden möchte. Ich will da jetzt nicht so doll und tief ins Detail gehen, aber im Endeffekt braucht man ein Format, das zum Beispiel vielleicht auch in einem Kubernetes-Cluster von einzelnen Docker-Containern irgendwie gelesen werden kann von irgendeiner Zentrale. Dann haben wir ein bisschen rumgeguckt, da gibt es ja auch sowas PM-Tiles und COM-Tiles und so weiter. Und wir haben uns dann entschieden, das selber zu bauen, das heißt Versa-Tiles. Da wird sicherlich eine Nachfrage kommen. Ich kann jetzt schon mal sagen, PM-Tiles hat halt das Ziel, serverless zu arbeiten. Wir wollen aber mit einem Server arbeiten und wir können da nicht auf einen Standard setzen, der sozusagen den genau gegenteiligen Use Case hat. Also einmal Versatiles, die Spezifikation ist auch online. Die Datei, die dann rauskommt, weiß nicht, glaube ich 40 GB oder so, kann man auch bei uns runterladen. Dann gibt es einen Server, der liefert die Vektorkartenkacheln aus. Da haben wir gerade zwei Referenzimplementierungen, einmal in Rust, kann man sich auf Quasar.io runterladen oder auch als Docker-Container. Und dann hat Sebastian nochmal in Node.js den Tileblaster das eingebaut. Da kann man im Prinzip auch über das Node-Modul Versatiles auch dieses Format auslesen und ausspielen. Proxy, der muss sich halt um das gesamte Thema Caching kümmern. Man will ja, dass die Kartenkacheln dann vielleicht auch im Browser-Cache liegen bleiben, dass wenn ich die Karte wieder öffne, dass sich die Kartenkacheln nicht neu geladen werden müssen. Dann brauchen wir noch SSL, damit das halt schön hinter HTTPS versteckt ist. Cores, Cross-Origin, also dieser ganze Netzwerk-Fu, ja, der ist dann sozusagen im Proxy drin. Da machen wir ein paar Referenzimplementierungen, Nginx, Bunny und Google haben wir schon ausprobiert, Amazon Cloudflare kommt nachher auch noch. Und zum Schluss ein Frontend, das macht dann die schönen Karten. Da nutzen wir gerade MapLibre. Dann brauchen wir noch Styles und Sprites für die ganzen Symbole und für den Text brauchen wir noch Glyphs und so weiter. Haben wir auch alles vorbereitet. Auch schon alles fertig. Die Idee, wenn man das als so Stack macht, also mit fünf verschiedenen Spalten, ist, dass die einzelnen Teile austauschbar sind. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Tilemaker macht keine guten Vektorkartenkacheln, dann kann man halt zum Beispiel auf OSM to PGSQL umsteigen oder man kann halt irgendwie sozusagen einen anderen Proxy oder einen Gateway oder sowas benutzen. Das ist sozusagen die Idee dabei, dass falls jemand jetzt Spezialist ist für einen einzelnen Bereich, kann er den optimieren und kann aber alle anderen Teile weiterhin verwenden. Was kann ich dann damit machen? Also das Erste ist, wir haben darauf geachtet, dass alles unter freien Lizenzen ist. Wir gehen so Richtung MIT und CC0. Die einzige Lizenz, die hier dran ist, ist OpenStreetMap Contributors. Das ist auch gut und richtig und wichtig so. Alles andere ist frei. Wer das jetzt sozusagen auch nutzen möchte, kann das einfach komplett forken und kann das alles selber machen. Ist aber natürlich ein bisschen nervig, deswegen gibt es einen Shortcut. Man kann einfach unsere MB-Tiles-Datei, die wir ja schon vorbereitet haben, runterladen. Man kann aber auch sozusagen den Schritt überspringen und dann einfach schon die vorgefertigte Versatiles-Datei runterladen. Wir haben aber auch schon einen Demo-Server auf tiles.versatiles. Da kann man einfach den Teil auch weglassen und macht sein eigenes CDN davor. Und dann hat man seinen eigenen Vektorkartenkarre-Server. Hier ist mal so der Code, um das auszuführen. Erste Zeile, wget lädt einfach diese 40 GB Kartenkachel-Datei runter, da steckt alles drin. Dann zweite Zeile lädt man das Frontend runter, da haben wir einfach, wie gesagt, schon all den anderen Kleinkram, den man für MapLibre braucht, auch schon mit alles drin. Dann einmal Cargo Install Versatiles, um den Server zu installieren und die letzte Zeile führt den halt aus. Da haben wir so ein kleines Feature noch drin mit dem Flag -S, dass man einfach sozusagen noch ein fertiges Frontend gleich mit reinpacken kann, was es halt extrem angenehm macht. Möchte man das jetzt irgendwie in der Cloud starten? Hier ist mal das Beispiel für einen Docker-Container. Ich bin auch viel zu schnell, merke ich. Ein Docker-Container, so sieht die Docker Compose aus. Wir haben einen fertigen Docker-Container, den man dann, also ein Image, das man sich ziehen kann. Da holt man sich auch das Frontend, Port aufmachen, blub, vier Zeilen und dann hast du deinen eigenen Server. Demo. Okay, ich bin ungefähr doppelt so schnell als gedacht. Moment. Ja, machen wir. Ja, jetzt hat sich mein Rechner aufgehangen. Das kann jetzt 10 Minuten dauern. Nanu. Das hatte ich auch noch nicht. Ja, das ist live. Weiß ich nicht. Müssen wir die Demo ausfallen lassen? Meine Tastatur reagiert nicht mehr. Habe ich hier irgendwie. Nee, ich habe kein externes. Ich ziehe mal kurz, sorry, ab. Ja, es hat sich mein Keynote aufgehangen. Habe ich irgendwas? Nee, ne? Habe ich irgendwas falsch? Okay, also. Da. Meine Tastatur ist defekt. Wow. Okay. Also ich boot jetzt mal den Rechner live neu. Ja. Genau, das ist der Vorteil von schnell reden. Genau. Die Folien kommen heute in umgekehrter Reihenfolge. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ist mir auch noch nie passiert. Aber ja. Und was habt ihr heute noch so vor?
Na, ich kann zum Beispiel erzählen, dass man muss diese 40 Gigabyte-Datei auch nicht runterladen. Die kann auch einfach in einem CDN liegen und der Server kann die dann auch ähnlich wie bei PM-Tiles über Range-Requests abfragen. So ist die designed. Das heißt, man kann auch einfach 20 kleine Maschinen irgendwie starten, die einfach nur diesen Server ausführen, ein bisschen RAM haben, vielleicht ein bisschen lokales Caching machen, aber der große Blob von dem Planeten muss nicht auf jeder einzelnen Maschine liegen, die man da startet, und dann baut sich da so ein kleines CDN, sorry. Was können wir noch erzählen? Wir haben, vielleicht erzählst du das auch noch, wenn die Folien wieder da sind, aber wir haben auch, weil Shortbird ein Schema ist, das relativ neu ist, und es gab, als wir angefangen haben, so einen Demo-Style von der Geofabrik, haben wir angefangen, ein bisschen Infrastruktur darum zu bauen und haben einfach mal so drei Karten-Styles für dieses Schema gebaut, die auch auf unserem GitHub liegen, die man sich frei verwenden kann unter CC0-Lizenz.
Ja. Eine Frage hätte ich noch schon zu euch als Datenjournalisten. Wie viel seid ihr denn da eigentlich, die das jetzt hier so voranbringen?
Das ist unterschiedlich. Das Projekt? Wir arbeiten mittlerweile bei verschiedenen Arbeitgebern. Ich bin in einem kleinen Team von so ungefähr 5 Leute bei Funke Medien. Mhm. Unser Use Case ist vor allem, wir haben einen Backlog von ungefähr 15 Jahren an alten Projekten. Und da ist von Google Karten bis Tilehosting.com, Mapbox, Mapteile, alles dabei. Und wir haben bis vor einiger Zeit da 500 Euro im Monat nur für alte Projekte bezahlt, wo irgendwelche Karten verwendet werden. Und selbst als wir dann die ganzen Teils ausgetauscht haben, haben wir weiter bezahlt und wir wissen nicht warum, weil Mapbox völlig intransparent ist. Und deswegen haben wir so bei Mapbox abgedreht und machen das nur momentan über eine Open Map Tiles lokal gehostete Infrastruktur, aber perspektivisch halt eben über Versa Tiles. Das ist halt einfach, ja, weswegen ich da so interessiert bin dahinter. Arbeitsmäßig und natürlich ist es inhaltlich ein total spannendes Projekt.
Ja. Gut. So. Ja, der Michael ist wieder am Start, so wie es aussieht. Gut, dass wir so viel Zeit haben, und dann übergebe ich wieder an.
Genau. Gut, dass du das angesprochen hast. Den Punkt hatte ich vergessen. Hier dieser Docker-Container, man sieht den letzten Teil noch. Die Tiles, die geladen werden, die kommen über HTTP. Das ist nicht eine Datei, die lokal vorliegt, sondern der Container, den packt man sich halt irgendwie in seiner Serverinfrastruktur auf ein CDN oder keine Ahnung was und kann den laden. Aktuell unterstützen wir HTTP und HTTPS, aber auch implementiert ist schon GS, also ein Google-Bucket, dass ich einfach die Datei in ein Google-Bucket lege und kann sie davon da aus lesen. Aber geplant ist dann halt auch, was weiß ich, in Amazon und so weiter. So, Demo, jetzt sind natürlich die ganzen Tabs weg, aber das kriegen wir hin. Was haben wir? Wir haben ja einmal GitHub Versatiles.org. Das ist sozusagen da, wo sich gerade der ganze Kram sammelt. Da sind wir jetzt bei 14 Repositories, da muss auch noch ganz viel aufgeräumt werden. Wir haben hier den Download-Bereich, da haben wir jetzt schon mal die MB-Tiles und die Versatiles zum Runterladen. Hier ist mal der Kartenserver. Habe ich überhaupt WLAN? Ja. Aber nicht schnell. Genau. Die oberen Layer, da müssen wir noch ein bisschen dran rumschrauben. Den Server habe ich natürlich jetzt gerade neu gestartet, kann ich nicht zeigen. Wir experimentieren damit, dass man den Style, also wir haben jetzt drei Styles inzwischen vorbereitet, einen farbigen, etwas blasseren, und wir bauen gerade daran, dass man sozusagen seinen Style noch nachkolorieren kann. Mit dem Schieberegler macht man den einfach in Grau, damit man den zum Beispiel mehr so als Hintergrundlayer verwenden kann. Man kann ihn nachträglich einfärben und so weiter, damit man seinen Style schnell selber ändern kann. Es kommen auch nur halbe Kartenkacheln gerade an, ne? Ja. Ich glaube, WLAN ist weg. Demo. So, da sind Repository, Download-Bereich, Webseite ist auch schon mal prototypisch da. Roadmap, also erstmal, ihr merkt, hier ist alles Alpha. Ne? Wir sind noch Pre-Alpha. Die Konferenz ist zu früh. Hättet wir uns noch einen Monat Zeit gegeben, hätten wir schon ein paar Sachen fertig gehabt. Wir müssen halt noch ganz viel aufräumen, dokumentieren, testen. Und es wird halt auch noch eine Menge Breaking Changes geben. Konkret gestern bei einem Vortrag ist mir aufgefallen, dass unsere URLs falsch sind. Wir machen das mit ZYX in der Reihenfolge, die sozusagen URL-Beschreibung. Das habe ich aber im Backend und im Frontend falsch gemacht und dann funktioniert es. Aber das ist das Schöne an Vorzeichenfehlern. Ne? Wenn man sie zweimal macht, stört es keinen. Genau, aber da wird halt noch mehr passieren. Wir werden auch nochmal Sachen umbenennen und so. Es wird beim SWR bereits jetzt schon produktiv genutzt. Wir haben auch eine erste Geschichte damit veröffentlicht, die Tankstellenpreise, die man in Echtzeit sich anschauen kann, wie sie durch die hohen Benzinpreise sich verändern. Da läuft das bereits schon. Genau. Und andere Redaktionen haben auch schon Interesse gemeldet. Und wir planen so im Laufe des Jahres auch nochmal Satelliten- und Luftbildaufnahmen rauszuholen. Da wollen wir auf NASA, Landsat und es gibt viele europäische Länder, die Luftbildaufnahmen bereits frei rausgeben. Das eine oder andere Bundesland in Deutschland macht es halt auch schon. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da nochmal einen Satelliten- und Luftbildlayer unter einer sehr freien Lizenz für alle zur Verfügung stellen können. So, das war jetzt mit technischen Problemen. Gerade aber nicht so. Versatile hat super funktioniert, nur der Laptop nicht. Im Schnelldurchlauf einmal durch. Dankeschön.
Ja, Michael, herzlichen Dank für die Vorstellung von diesem tollen Projekt. Und genau, wir schauen mal, ob es Fragen gibt. Bis jetzt noch keine, aber sicherlich hier im Raum. Ich habe erstmal eine Frage, ob ihr da eine Schlagzeile plant in den deutschen Medien, um hier auf euer Projekt aufmerksam zu machen als Datenjournalisten. Wollt ihr ja vielleicht auch noch andere Datenjournalisten mit ins Boot nehmen? Seid ihr da vernetzt oder...
Also als Datenjournalisten veröffentlichen wir natürlich nur Geschichten, in denen wir sozusagen, was weiß ich, die wir recherchieren und irgendwie Sachen erklären wollen und so weiter. Und da wir da oft von Technik abhängig sind, müssen wir halt ganz viel Technik selber bauen. Das ist ungewöhnlich für eine Redaktion, dass sie selber Software schreibt. Das müssen aber Datenjournalistinnen einfach machen. Und das ist halt ein Beispiel dafür. Dass wir sowas bauen, ist jetzt nicht die Geschichte, sondern das ist einfach ein Tool, das wir notwendigerweise brauchen. Und weil es so viel Schmerzen bereitet hat, es zu bauen und ich niemandem diese Schmerzen auch zutrauen möchte oder zumuten möchte, machen wir es halt Open Source, damit andere es auch nutzen können. Aber es ist eigentlich nur technische Infrastruktur, die wir dann im Newsroom brauchen.
Und du hast jetzt auch keinen Geo-Background, oder? Also bist du?
Naja, wenn man 30 Jahre Informatik programmiert, dann macht man halt ganz viele Sachen und so. Und ich habe es vor 2 Jahren auch nicht gewusst, wie es geht. Ne? Man muss sich dann halt reinwursteln und ist ja viel dokumentiert und so weiter.
Ja, super. Gut. Ja, gibt es Fragen hier aus dem Raum? Da oben ist eine Frage.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, wie sieht das bei den Versatiles aus, wenn es jetzt Updates gibt an den Tiles? Ihr benutzt ja Geofabrik, Dumps, sage ich mal. Wie wird das in den Prozess integriert werden, wenn ich Aktualisierung an den Daten habe? Tausche ich dann einfach meine Tile-Database aus oder geht das auch mit irgendwelchen Diffs kleinteilig? Wie sieht's aus?
Ja, also der Plan ist, also das Nutzungsszenario ist überhaupt erstmal eine preisgünstige Hintergrundkarte zu haben, wo es vielleicht nicht drauf ankommt, immer den aktuell neuesten OpenStreetMap-Stand drin zu haben. Wenn es jetzt Grenzverschiebungen geben sollte, was ja im journalistischen Kontext natürlich auch wichtig ist, ne, sorgen wir dafür, dass wir dann irgendwie ein monatliches Update haben. Aber es gibt nicht diesen klassischen Update-Mechanismus, außer ich hole mir den neuen Dump, den kompletten. Ist noch nicht geplant zumindest.
Ja, danke. Gibt es noch eine Frage hier aus dem Raum? Ein Moment, das Mikro brauchen wir schon, sonst ist es nicht im Video. Das kommt, ein Moment.
Hört man sich. Ja, was bringt es betreffend Performance? Also die Idee ist ja, man hat MB-Tiles und macht jetzt Versatiles draus und das muss ja was bringen. Also, und was bringt es dann in Erfahrungen?
Genau, also der größte Unterschied ist insbesondere so, wie wir es beim SWR einsetzen, dass wir da eine Cloud-Infrastruktur haben, wo dann im Prinzip diese Nodes die Kartenkacheln ausspielen. So, und die müssen irgendwie darauf zugreifen können. Und die Frage ist, wo lege ich jetzt diese MB-Tiles-Datei ab? Das ist eigentlich normalerweise eine Datenbank, die ich lokal öffnen kann auf meinem Server oder sowas. Wir haben aber gar keinen Server, sondern wir haben, wie gesagt, so ein Kubernetes-Cluster, der darauf zugreift. Und der Vorteil von dem Versatiles versus dem MB-Tiles ist, die Datei kann irgendwo anders liegen. Die kann halt, wie gesagt, die packe ich halt irgendwie in Google Bucket oder in den Amazon S3-Container oder keine Ahnung was. Und dann können die ganzen Nodes sozusagen darauf zugreifen. Es ist eine Art Datenbank, die ich von fern aus abfragen kann, dieses Containerformat. Das ist so ein bisschen die Idee dabei, was auch die Kernidee von PM-Tiles im Kern ist. Genau. Ja.
Okay, dann gab es hier noch eine Frage.
Ja, an welche Satelliten- und Luftbildaufnahmen denkt ihr da, die im Laufe des Jahres hinzukommen sollen?
Bitte, was ist die Frage?
An welche Satelliten- und Luftbildaufnahmen denkt ihr, dass die damit eingebunden werden?
Also es gibt erstmal unterschiedliche Stufen. Den oberste, ich glaube, also was wir momentan planen ist, wir fangen mit Blue Marble an, dann nehmen wir die Landsat-Aufnahmen, wo sie vorhanden sind, und dann in den tieferen Zoom-Stufen nutzen wir dann halt Luftbildaufnahmen, die von unterschiedlichen Ländern und Vermessungsämtern frei rausgegeben werden. Manche machen das unter CC0. Ich hatte auch schon mal so ein bisschen recherchiert, wie es in Europa aussieht. Das sieht wunderbar aus. Außer in Deutschland, da kostet es dann über 1 Million. Aber das Gute ist, dass das eine oder andere Bundesland ja auch schon die Luftbildaufnahmen rausgibt. Und die Hoffnung ist, dass man dann vielleicht so eine Art freien Satellitenkarten-Layer und Luftbildaufnahmen-Layer für alle hat.
Ja, da oben ist noch eine Frage. Einen Moment.
Wie funktioniert die Implementierung in MapLibre? Mussten da irgendwelche Änderungen geschehen, weil das jetzt ein neues Datenformat ist, was MapLibre zuvor noch gar nicht kennt?
Nein, also was der Server im Endeffekt tatsächlich macht, ist dann eine URL anzubieten, so klassisch wie man es kennt mit ZYX oder ZXY, wenn man es richtig macht. Also sozusagen wie standardmäßig die Kartenkacheln runtergeladen werden. Ich muss am MapLibre gar nichts machen. Das Einzige ist, wie gesagt, dass dieser Style angepasst wird auf das Shortbread-Format und so weiter. Aber genau das bieten wir dann schon schlüsselfertig an. Ja.
Da gibt es vielleicht ein bisschen Missverständnis. Es ist nicht so, dass der Browser direkt auf diese große 40-Gigabyte-Datei zugreift, wie es zum Beispiel bei PM-Tiles der Fall ist. Also das könnte man auch implementieren, wenn man lustig ist, aber es macht relativ wenig Sinn, sondern da ist so ein Proxy dazwischen, der den normalen URL-Request ZYX-Kachel übersetzt in einen Call, in den Container.
Also von außen sieht's aus, als ob der Server dir 300 Millionen Kartenkacheln anbietet, aber intern ist das so aufgebaut, dass sie alle in einem großen Container sozusagen versteckt drin stecken.
Ja, gibt's noch Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Dann herzlichen Dank nochmal, Michael, an dich und an euch beiden. Und tolles Projekt. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht.
Dankeschön. Ja.